ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Erich Vollert. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung, Frau Köster.
Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Sie haben so viel zu erzählen. Sie sind Journalist, Stern, Spiegel, Zeit, Ihre Station. Sie haben Menschen getroffen, die wir eigentlich nur aus den Geschichtsbüchern oder aus den Nachrichten kennen. Also wie beispielsweise den ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad oder den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu haben Sie mehrfach getroffen. Dann haben Sie recherchiert über den österreichischen Serienmörder Jack Unterweger oder den früheren bosnisch-serbischen Armeechef Ratko Mladic. Und das fassen Sie alles in alle meine Mörder zusammen. Dieser Titel, der klingt ja fast ein wenig humorvoll. Doch ich glaube, Humor ist an dieser
so
Stelle
ist es nicht
angebracht.
Gemeint. Nein, so ist es wirklich nicht gemeint. Und auf die Frage, auch wer mir der Liebste von diesen Mördern ist, hätte ich eigentlich keine gute Antwort. Nee, es ist eigentlich die Zusammenfassung von 5 Jahrzehnten Reporterleben und Begegnungen mit diesen Tyrannen, mit sehr unerfreulichen Politikern, muss man sagen, die alle Blut an den Händen hatten. Und ja, alle meine bezieht sich eigentlich auf die Erkenntnisse, die ich versucht habe, daraus zu gewinnen. Und da dachte ich eigentlich, ist ein griffiger Titel.
Ja, macht auf jeden Fall sehr neugierig. Es liest sich unglaublich spannend. Was würden Sie denn beschreiben jetzt aus Ihrer persönlichen Erfahrung als Eigenschaft als Journalist, über 5 Jahrzehnte all diese Tyrannen und Diktatoren zu treffen? Was war da Ihre wichtigste Eigenschaft?
Ja, also wenn man sie direkt sozusagen zum Interview bekommt, ich glaube, dann ist es ganz wichtig, gut vorbereitet zu sein. Und die Idealvorstellung ist ja auch, sie dazu zu bringen, sich in irgendeiner Form selbst zu entlarven. Das ist ein großes Wort. Ich glaube nicht, dass es Journalisten gelingt, aber das Bestreben danach, etwas mehr von denen zu erfahren und ihre eigentliche Motivation sozusagen herauszukitzeln beim Interview, das war schon immer da. Nun muss man dazu wissen, in den früheren Ich hasse übrigens den Satz, früher war alles besser im Journalismus, trifft es aber leider, glaube ich, muss man schon sagen, sehr oft zu. Früher war es doch etwas einfacher, an Leute ranzukommen, vor allem wenn man den Stern und den Spiegel und die Zeit im Hintergrund hatte. Und viele dieser Interviews wurden einfach arrangiert. Andere habe ich durch eigene Bestreben oder durch eigene Versuche, dem bin ich dann etwas näher gekommen und konnte sie dann treffen. Es war nie leicht und es war eigentlich nie angenehm.
Wobei einfacher weiß ich gar nicht unbedingt. Also es gibt ein Beispiel im Buch, wir wollen gar nicht zu viel verraten, aber da haben Sie 13 Jahre lang auf ein Interview gewartet. Also Hartnäckigkeit ist da ebenfalls eine ganz wichtige Eigenschaft. Und ich glaube, diese Gratwanderung, gerade wenn es um Diktatoren geht und da eine Gesprächsebene zu finden, Sie wollen ja kritische Fragen stellen, wenn Sie sagen, Ihr Antrieb ist im Grunde jemanden zu entlarven, der möchte sich nicht entlarven, sondern möchte sich im besten Fall als gut darstellen. Wie schwierig ist diese Gratwanderung?
Die ist schon sehr schwierig. Es gibt einen Punkt, der für diese Selbstentlarvung spricht, dass sehr viele dieser Diktaturen ein egomanisches Selbstbewusstsein haben, eine Art und Weise, sich selbst in den Vordergrund zu stellen und auch nicht mehr in Frage zu stellen und auch abgetrennt zu sein von jeder Kritik. Das gehört ja praktisch dazu. Das ist übrigens auch einer der Punkte, wo sie am angreifbarsten werden, weil wenn Diktaturen oder Diktatoren selbst nicht mehr wissen, was im Land vor sich geht, dann sind sie natürlich sehr in Gefahr, von Ereignissen überrollt zu werden, von Rebellen, von vielleicht auch Entwicklungen von außen. Aber in ihrem unmittelbaren Umfeld getraut sich dann niemand mehr zu sagen, was eigentlich los ist.
Erich Vollert ist bei uns in SWR1 Leute. Als politischer Journalist hat es Sie immer wieder zu Gesprächen mit Machthabern gezogen. Sie haben auch über Kriege berichtet. Als Mitte der 70er Jahre, damals in der Mitte Afrikas, in Zaire, heute Demokratische Republik Kongo, Krieg herrschte. Da waren Sie damals beim Stern. Und was wollten Sie dort herausfinden? Sie sind
wohin gereist? Ja, es war damals so, es war einer dieser Kriege, über die die Welt nicht berichtet hat. Und Mobutu, der Machthaber in Zaire im Kongo, hat damals ausdrücklich gesagt, keiner darf hier rein, keiner darf das beobachten. Und das fanden wir natürlich, hatte einen besonderen Reiz, beziehungsweise hat einen besonderen Impetus uns gegeben, zu sagen, wenn der das nicht will, dann wird das so viel passieren, werden so viele Sauereien passieren, Menschenrechtsverletzungen. Das muss berichtet werden. Also wenn Sie so ein bisschen heute denken, Südsudan und so, etwas abgelegen vom Weltgeschehen. Und ich hatte damals eine Redaktion, Stern hatte sehr viel Geld Und als ich das vorgeschlagen habe, mit einem Fotografen zusammen, habe ich gesagt, fahr da mal hin und guck dir das an. Aber es war nicht so einfach. Ich war dann erst in Brüssel bei den Oppositionellen des Kongo und habe mir ein paar Adressen geholt und versucht, die mir zu merken, damit ich keine Zettel da schreibe. Ja. Dann sind wir ins Nachbarland nach Sambia gefahren, haben da tatsächlich ein Visum gekriegt, ein richtiges Visum.
Auch gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen.
Und sind über Nacht dann in dieses Kriegsgebiet und wurden dann innerhalb von wenigen Stunden verhaftet und in ein Gefängnis geworfen als Spione.
War Ihnen klar, dass das Risiko sehr hoch ist, verhaftet zu werden?
Fragen Sie mich das als heutigen Journalist im Rückblick, würde ich sagen, ja. Es war damals natürlich auch ein Hauch Abenteurertum. Es war sicher ein Impetus des Aufklärerischen, dass wir wollen zeigen, Journalisten können überall und dürfen überall unabhängig berichten. Aber im Verhältnis dazu, was uns passiert ist dann und was hätte auch schon man ahnen können, war es, glaube ich, ein zu großes Risiko.
Also diese Zelle, die Sie da erleben mussten, das liest sich ja wie aus einem Horrorfilm. Vielleicht beschreiben Sie uns das mal.
Ja, es war ganz furchtbar. Also die ersten zwei Nächte waren wir mit angolanischen, weiß ich nicht, Spionen, jedenfalls jungen Afrikanern zusammen in einer Zelle zu 20 oder so. Das war furchtbar. Und wir wussten ja nicht, wie das dann weitergeht. Wir kamen dann zwar in eine Einzelzelle zu zweit mit meinem Fotografenkollegen, aber wir mussten jeden Tag uns mit anschauen, wie auf dem Hof die angolanischen Kriegsgefangenen, also Gefangenen, gefoltert wurden. Und das war ganz schrecklich, weil diese Schreie haben uns natürlich in die Nacht verfolgt. Und wir haben uns immer gesagt, wann sind wir dran? Ich glaube, es war so, dass die mit Mobutu in der Hauptstadt, die ja ziemlich weit entfernt lag und liegt, Kontakt halten und immer gewartet haben, was sie mit uns machen sollten. Und foltern war ja dann vielleicht schon etwas zu viel gewesen. Und das war aber trotzdem natürlich so, dass wir uns gesagt haben, wenn wir zum Tode verurteilt werden, und es gab jeden Tag Verhöre, wo wir als Spione angeklagt wurden und wo dann so Mock-Executions, wo dann einer die Pistole rausgezogen hat und gesagt, ja, wie lange, wenn die Front näher kommt, werden wir sie als Erste erschießen. Wir haben uns gesagt, wenn wir wenigstens zu zweit da rausgehen können. Aber uns war klar, wenn sie uns einzeln rausführen, hätten wir nicht viel machen können.
Sie erzählen das gerade mit einem Grinsen im Gesicht. Also es war ja auch wirklich ein sagenhaftes Glück, da überhaupt wieder rauszukommen.
Ja, also wir hatten uns ja schon erhofft, dass die Kollegen in Hamburg irgendwann anfangen, nach uns zu suchen oder einfach zu registrieren, dass wir uns lange nicht gemeldet haben. Aber nun hatten wir uns am Vortag abgemeldet. Handys gab es nicht, die hätten uns auch abgenommen. Aber wir dachten, so nach einer Woche oder so müssen die eigentlich, und wie sich dann später herausgestellt hat, haben die dann gewirbelt und mit der Bundesregierung bis hin zum Vatikan viele, viele, viele ja Unterstützer gefunden, die dann Mobutu gebeten haben. Letztlich war es, glaube ich, habe es nie ganz rausgekriegt, aber ich glaube, letztlich war es Franz Josef Strauß, der uns rausgehauen hat. Franz Josef Strauß, muss man wissen, war ein Jagdfreund von Mobutu. Und ich glaube nicht, dass Franz Josef Strauß besonders große Sympathien für den Stern damals hatte, das linke Organ in seinen Augen. Aber das war dann doch eine menschliche Geste.
Erich Vollert bei uns in SWR1 Leute, politischer Journalist. Wir haben gerade erfahren, wie Sie damals im Zaire, in der Republik Kongo, festgenommen worden waren und wie schwierig es dann auch war, dort wieder rauszukommen. Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal ansetzen.
Ja, also es waren zwei Wochen sehr schlimm in diesem Gefängnis in Lubumbashi am südlichen Ende des riesigen Reiches Kongo. Und eines Tages wurden wir dann ausgeflogen. Und zwar mit einer Militärmaschine, aber mit Handschellen. Und wir wurden in die Hauptstadt geflogen. Und ich hatte da schon eine gewisse Hoffnung, weil wir am Flughafen dann fünf andere Journalisten noch getroffen haben. Ein spanisches Fernsehteam und einen britischen Journalisten, die in einer anderen Stadt im Kriegsgebiet verhaftet worden waren. Und wir wurden alle nach in die Hauptstadt geflogen. Und ich dachte, na, also vor so versammelter Mannschaft in der Hauptstadt und vor den Diplomaten, die sich dann eingefunden hatten, wie wir gesehen hatten, werden sie uns nicht zum Tode verurteilen oder gar hinrichten. Und dann gab es eine kurze, sehr kurze Verurteilung durch einen General vor laufenden Kameras, der gesagt hat, wir hätten das Todesurteil verdient und würden es damit kriegen, aber man würde uns gnädigerweise ausfliegen und wir durften das Land am nächsten Tag verlassen. Und das war natürlich ein einziger Triumph.
Wie war dieser Moment nach 15 Tagen in der Haft?
Ja, also es war, ich weiß noch, wir sind zusammen in so einer Art großen Militärjeep wurden wir zum Flughafen angebracht am nächsten Morgen. Und der englische Journalist fiel plötzlich ein Lied ein. Und das haben wir dann alle eingestimmt, weil wir den Text kannten, alle die Spanier auch. Und das war Lili Marleen.
Ja.
Und so haben wir auf dem Weg zum Flughafen in Kinshasa, in Zaire, zum Erstaunen sicher der übrigen Verkehrsteilnehmer Lili Marleen gesungen.
Trotzdem könnte ich mir vorstellen, bleiben Gedanken auch bei den Zellengenossen, mit denen Sie einige Tage verbringen mussten, die vermutlich dann zum Tode verurteilt wurden.
Ja, ich habe mich das oft gefragt. Kann einer von denen mit dem Leben davon gekommen sein? Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, muss ich leider sagen. Und ich habe dann auch geguckt, was aus den anderen, möglicherweise unseren Folterern da geworden ist. Bin nicht so weit gekommen. Aber dieser General, der unser Todesurteil verkündet hat, der hat später als Minister noch Karriere gemacht.
Sie haben ja dann auch versucht, mit Mobutu, mit dem Machthaber, ein Interview zu führen. Was hat Sie daran gereizt?
Ja, ich dachte irgendwie, die Geschichte, das kann kein Abschluss sein, diese merkwürdige Verurteilung als Spion und so. Und ich habe dann mehr so als Formalität jedes Jahr einen Brief und ein Mail an die kongolesische Botschaft geschickt, da ist es schon wieder Kongo, und um ein Interview gebeten mit Mobutu, der sich als Langzeitmachthaber da etabliert hatte. Und ich habe entweder keine Antwort gekriegt oder manchmal eine abschlägige Antwort gekriegt. Und ich hatte schon immer dazu geschrieben, wer ich bin und dass ich eben als Spion verurteilt wurde. Und nach 13 Jahren gab es einen neuen Botschafter, und der schrieb zurück, Mobutu sei bereit, uns zum Interview zu empfangen.
Was war das für eine Begegnung?
Ja, das war eine ganz merkwürdige Begegnung, weil ich bin mit einem, leider konnte mein Fotograf von damals nicht, mit einem anderen sehr, sehr guten Fotograf, mit Bob Lebig, nach Kinshasa geflogen, und er hat uns da 6 Tage warten lassen. Und ich dachte dann, wird das wieder irgendwie ein ähnliches Ende oder Nicht-Ende nehmen? Aber es war nur Machtgehabe, wie viele dieser Diktatoren, Gaddafi, weiß nicht, ob er noch dazu kommen hat, mich 7 Tage warten lassen, bis in die letzte Nacht hinein. Mobutu 6. Und dann wurden wir da vorgeführt oder hingebracht zu seinem Palast, der sehr schön lag. Und es hat sich dann ein normales Interview ergeben, wo ich versucht habe, kritische Fragen zu stellen zu seinem Reichtum. Er galt damals einer der reichsten Männer der Welt, Milliardär, der das Land ausgebeutet hat. Und er hat dann einen schönen Satz gesagt, dass er sagte, Sie haben doch als Kleptokrat sozusagen auch Karriere gemacht. Er hat einen schönen Satz gesagt, wenn ich nach so vielen Jahren nicht ein paar Millionen verdient hätte, wo ich dieses Land so gut regierte. Das fand ich ein bisschen sehr selbstbewusst und so. Aber ansonsten plätscherte das Interview dann weiter so dahin. Und ich habe immer nach dem Moment gesucht, wenn ich die entscheidende Frage stellen konnte. Aber er ist dann aufgestanden und hat mich aufgefordert, mit ihm zu kommen zu so einem Teich. Und da hat er seinen Geheimdienstchef hinterhergeschickt. Der hat ein Glas Champagner uns serviert und Baguette. Und das Baguette hat er zu den Fischen da reingeworfen, den Teich, und hat gesagt, die dicken Fische, Die holen sich die dicken Brocken. Das war so sein Symbol für sein Häuptling-Dasein. Und dann sind wir zurück. Und im Rausgehen, ich glaube, wir haben uns nochmal gesetzt, habe ich dann die Frage aller Fragen gestellt. Ich sage, warum? Sie wussten doch, sie hatten den Journalistenausweis beschlagnahmt sozusagen.
Ja.
Und er sagte, ach so, Sie waren da. Ja, aber Sie waren ja da, als ich verboten hatte, die Leute. Sie waren damit natürlich für uns ein Spion. Und dann hat er ein Weilchen nachgedacht und sagte, im Grunde sind doch alles Journalisten Spione.
Ha.
Und von seinem Standpunkt her ist es so falsch.
Ja, aber es war ja das Wichtige, glaube ich, nicht zuzugeben, Spion zu sein. Denn das wäre Ihr Todesurteil gewesen.
Ja, sicher. Das war sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir da überlebt haben, dass wir es nicht zugegeben haben. Und eben dann der internationale Druck, der deutsche Druck dann auch auf Mobutu, der im Grunde ja ein Mann des Westens war. Das war ja das Absurde in der ganzen Situation. Angola war ja eher DDR, Mobutu war ja eher Bundesrepublik. So hat sich das dann doch aufgelöst. Und ein paar Jahre später ist er dann krebskrank geworden und konnte sich aber noch ins Exil retten und ist in Marokko dann gestorben. Und ich habe keinen Sekt aufgemacht oder so, als es so war, aber ich habe es auch nicht so richtig bedauern können.
Erich Vollert bei uns in SWRs Leute. Sie sind Diktatoren und Serienmördern begegnet. Mit dem ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad haben Sie ein Interview gemacht, 2009 in Teheran. Jetzt ist Krieg im Iran und es gibt ganz widersprüchliche Aussagen über Ahmadinejad. Wissen Sie da mehr?
Ja, also Ahmadinejad war in diesem Interview bei uns und galt auch im Westen als eigentlich einer der Hardliner schlechthin. Israel Hasser hat ja auch, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, damals irgendwelche Holocaust-Konferenzen veranstaltet, wo der Holocaust oder überhaupt das Vorgehen gegen Juden im Nazi-Deutschland einfach geleugnet wurde. Und in unserem Gespräch war er auch, wollte vorsichtig sein, aber war klar zu erkennen, als einer, der den Westen hasste und eigentlich und Israel das Gebilde, das zionistische Gebilde, wie es damals hieß, auslöschen wollte. Das war alles ganz klar. Und insofern war er dann für uns ein Repräsentant dieses sehr harten iranischen Regimes. Und später dann hat er völlig überraschend für mich und ich glaube auch für alle anderen Iran-Beobachter, hat er dann eine ganz andere Kurve eingeschlagen und fing plötzlich an, nachdem er sich mit, wahrscheinlich aus religiösen Gründen, mit dem obersten Religionsführer da entzweit hatte, fing an dafür zu werben, dass man mit Amerika Kontakt aufnimmt und sagte ausdrücklich, mit Trump könne man sprechen, das sei ein Geschäftsmann, seriös und mit Saudi-Arabien sei es doch möglich, sich zu versöhnen. Und Putin, der ja für die iranische Führung ein ganz wichtiger Mann war, den hat er verurteilt für seinen Angriff auf die Ukraine. Also er hat plötzlich ganz andere Gesichtspunkte und andere Politik versucht durchzusetzen. Konnte er aber nicht, war unter Hausarrest, durfte dann auch nicht mehr antreten zur Präsidentschaftskandidatur und war de facto die letzten Jahre eigentlich ausgeschaltet. Dann gab es eine Meldung, auf die Sie, glaube ich,
ansprechen. Auf den 1. März, genau, die Luftangriffe. Da genau, hieß es, Luftangriffe. Es könnte sein, dass er ums Leben gekommen ist, aber danach gab es widersprüchliche Angaben.
Amerikaner angeblich das Haus von Ahmadinejad angegriffen und ihn getötet haben. Ich habe damals schon gedacht, Amerikaner bestimmt nicht, die Israelis vielleicht, weil die ja sehr konsequent die Israel-Hasser auf der Welt und Israel-Täter, Gegentäter verfolgt haben. Vielleicht die Israelis Todesnachricht. Dann kam zwei Tage später die Nachricht aus seinem Büro irgendwie auf Umwegen. Nein, er sei noch am Leben. Man wusste nicht, was los ist. Und dann hat ein sehr gut vernetztes amerikanisches Magazin Atlantic hat dann berichtet, es sei gar nicht so gewesen, sondern die Amerikaner hätten ihn befreit.
Ja, hätten ihm zur Flucht verholfen. Genau. Dann gab es darüber Meldungen, er könnte interessant sein. Ja. Also was ist an diesen Spekulationen dran?
Ich weiß es nicht. Ahmadinejad wäre sicher einer gewesen, von dem dann Trump gesagt hätte, ja, wenn der so tickt, wie er jetzt sagt, und sogar irgendwie die Ölquellen, hat er auch mal gesagt, die Ölquellen dürften die Amerikaner mit ausbeuten. Das ist ja Trumps Punkt. Und wenn er da einen gefunden hätte, egal was der sonst so diktatorisch oder vor allem gegen das Volk unternimmt, das wäre sein Mann gewesen. Vielleicht haben sie sich sogar den in der Hinterhand gehalten, aber womöglich haben sie jetzt, die Amerikaner, ja auch schon eine Führung gefunden, mit der sie zumindest verhandeln können oder so tun können, als würden sie verhandeln.
Ja, und aufgrund Ihrer Erfahrung treffen mit so vielen Diktaturen, ist das so eine typische Eigenschaft, dann die Meinung so radikal zu ändern? Also Ahmadinejad, der so pro-russisch war zuvor und dann den Angriff auf die Ukraine verurteilt hat?
Ja, also das ist doch ungewöhnlich. Das zeigt eigentlich, ich glaube nicht, dass es reine Überlegenssache ist oder reine Überzeugungssache, glaube ich, eher nicht, sondern er versuchte wahrscheinlich ein Gegenpol zu sein oder ein Gegenpol zu bilden für eine Zeit, in der er dann interessant werden konnte. Und das hat er in dieser Weise jedenfalls geschafft.
Erich Vollert bei uns in SWR 1 Leute. Sie haben nicht nur den ehemaligen iranischen Präsidenten Ahmadinejad getroffen, sondern auch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Jetzt heißt es, mit Donald Trump hat Netanyahu endlich jemanden gefunden, der mit ihm den Krieg im Iran führt. Sie nennen die beiden politische Zwillingsbrüder im Geiste. Warum?
Ja, Netanyahu, wie gesagt, hatte ja immer dieses Gefühl, in den letzten Jahren zumindest, also er konnte mit der Palästina-Frage einigermaßen umgehen. Er wollte das handeln. Er hat zwar von seinem Vater mitgekriegt, diesen Satz, wir werden in der Umgebung immer von Feinden bedroht sein und wir müssen uns auf der Hut sein, mit den Arabern kann man nicht verhandeln. Wir müssen an Groß-Israel uns aufbauen. Das hat er, glaube ich, aus frühester Jugend so inhaliert, diese Gedanken. Aber dann später ist er zu der Überzeugung gekommen, dass die Hauptbedrohung für Israel, für die Existenz Israels, nicht Palästinenser oder andere arabischen Nationen sind, sondern der Iran. Und dafür gab es schon Anlass auch. Also es ist nicht aus dem Nichts, er hat auch nichts erfunden. Also es gab von Iran aus Ahmadinejad, aber auch dann andere Präsidenten, durchaus bedrohliche Gesten in dem Sinne, wir würden gerne dieses Israel oder dieses zionistische Gebilde aus dem Nahen Osten vertreiben. Ob es dann direkt als Krieg oder als Terror war, das ist ja immer eine fragliche Geschichte. Aber Netanyahu hat diese Gefahr gesehen, hat sie vielleicht auch für sich übertrieben, damit er da eine bestimmte Rolle einnehmen kann, und hat immer nach einer militärischen Lösung gesucht. Als der Westen vor einigen Jahren oder Jahrzehnten jetzt hier eigentlich eine diplomatische Regelung zum iranischen Atomprogramm gefunden hat, hat Netanyahu Zeta und Mordio geschrien und hat es für Verrat gehalten, weil er immer geglaubt hat, den kann man nicht einhegen, den Iran, den muss man zumindest mit dieser Führung zerstören. Nur so. Und dann kamen seine Sprüche, Iran unter der jetzigen Regierung ist wie München 1938, es darf kein Appeasement geben, es kann nur eine militärische Lösung geben. Und auf der Suche nach amerikanischen Präsidenten, weil er gewusst hat, das kann er nicht alleine durchziehen, so eine große Militärkampagne, ist er eigentlich immer gescheitert. Obama wollte nicht, Clinton wollte auch nicht. Mit Trump hat er eine Art Waffenbrüderschaft geschlossen und es ist ihm gelungen, er war die treibende Kraft bei diesem Iran-Feldzug jetzt, es ist ihm gelungen, Trump so einzubinden, dass er mit ihm zusammen den Iran in der jetzigen Form auslöschen kann, als Bedrohung zumindest.
Jetzt gibt es zwischen Netanyahu und Trump auch schon lange Verbindungen. Sie kennen Netanyahu seit 76, waren Sie erste Mal dort. Über 5 Jahrzehnte konnten Sie ihn wirklich verfolgen. Also diese Verbindung Trump-Netanyahu, vielleicht können Sie uns darüber mehr erzählen.
Ja, Netanyahu war ja, muss man so sagen, halb Amerikaner. Er ist teils in Jerusalem, aber größtenteils in seiner Jugend auch in USA aufgewachsen. Sein Vater hatte da einen Lehrstuhl. Und er war sehr engagiert für den Staat Israel, ist dann aber auch zurückgegangen und hat Militärdienst da geleistet, war aber in Amerika als Sprachrohr der israelischen Regierung sehr, sehr effizient. Er war so der Schwiegermuttertraum, glaube ich, für viele. Sehr, sehr gut aussehend, eloquent, schon gesagt, überzeugend, und hat die amerikanische Öffentlichkeit versucht, in diese Richtung auch zu drängen, dass Israel unter allen Umständen geholfen werden muss. Und zwar unter den Voraussetzungen, die Israel sozusagen setzt. Das war immer sein Begehren. Und dann wurde er er war lang Oppositionsführer. Und als Yitzhak Rabin damals dran war und wir alle geglaubt haben, der Frieden
93,
steht kurz
die
bevor,
Friedensgespräche.
Steht kurz bevor. Da hat Netanyahu einen Vorwahlkampf gegen Rabin geführt, indem er und seine Anhänger einen Pappsarg rumgetragen haben, wo Rabin drauf stand. Also es wurde da mit sehr harten Bandagen auch von ihm dieser Wahlkampf geführt. Und viele sagen, und ich glaube, da ist was dran, dass er zumindest für die Atmosphäre, die dann entstanden ist und zum Tod und zur Ermordung Rabins geführt hat, durch einen jüdischen Fundamentalisten übrigens, dass er dazu beigetragen hat. Und als alle gedacht haben, die Witwe Rabin oder jedenfalls die Arbeiterpartei geht auf dieser Sympathiewelle der Friedensbereitschaft in die Wahl hinein und wird das gewinnen, dann kamen palästinensische Selbstmordattentate am Stück in Israel und plötzlich kippte die Stimmung wieder und Netanyahu hat die Wahlen gewonnen und ist seit daher mit Unterbrechung jetzt, glaube ich, seit 17, 18 Jahren an der Regierung und verfolgt sein Ziel. Israel darf kein zweiten Holocaust erleben, nachvollziehbar. Aber Israel muss auch eine solche große, starke Militär- und Regionalmacht sein, dass die anderen Länder es fürchten müssen. Und mit dem Ausschalten der iranischen Bedrohung hatte das, glaube ich, weitgehend erreicht.
Erich Vollert bei uns in SWR 1, Leute. Wir waren gerade beim israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Kein anderer israelischer Ministerpräsident wurde so häufig gewählt wie er. Und Sie waren dabei zu schildern, wie diese Beziehung zwischen Netanyahu und Trump schon sehr lange existiert.
Ja, wirklich schon sehr lange. Wenn Sie sagen übrigens, Benjamin Netanyahu Bibi nennen ihn ja alle Israelis, ob sie ihn hassen oder mögen. Und die Nation ist da wirklich geteilt. Aber er ist irgendwie, ja, fast wie ein für die einen verlorener, für die anderen gewonnener Sohn. Ein merkwürdiges Verhältnis zwischen der israelischen Öffentlichkeit, aber auch der amerikanischen Öffentlichkeit und Bibi Netanyahu. Netanyahu hat damals als junger Student, hat ja an MIT studiert und auch fertig gemacht, Architekturstudium, dann ein zweites Studium, war dann schon bald Pressesprecher der Botschaft der israelischen. Und er war ein begnadeter, muss man sagen, bis heute Networker, würde man sagen, aus unseren Kreisen jetzt, der mit den richtigen Leuten sich angefreundet hat. Und eines Tages kam er drauf, einen gewissen Herrn Trump aufzusuchen. Papa Trump war das damals. Und die beiden haben sich angefreundet. Und aus dieser Freundschaft und dieser Familiengeschichte, gab es dann mehrere Begegnungen, die wirklich intim waren. Ja, also
auch deshalb heute das enge Verhältnis. Ja. Dann gibt es auch Beziehungen zur Familie Kushner.
Ja, also der junge Herr Kushner damals musste sein Bett im Hause Kushner mal räumen, weil Benjamin Netanyahu vorbeikam über Nacht. Und so, man ahnt natürlich, dass das mehr ist als einfach nur eine politische Beziehung, sondern eine sehr persönliche Beziehung, die da entstanden ist. Und die sich dann übertragen hat natürlich dann auf den Sohn Trump.
Ja, und diese Verflechtungen, die es da gibt, wie ist das jetzt aktuell, wie analysieren Sie da jetzt auch, man sagt, damit hat Bibi Netanyahu endlich jemanden gefunden, um den Krieg gegen den Iran zu führen mit Trump, aber die Friedensbemühungen, welche Möglichkeiten gibt es da aktuell, wie schätzen Sie das ein?
Ja, es ist ja interessant, dass in Wahrheit die Kriegsziele Amerikas und Israels zwar nicht gegenläufig sind, aber keinesfalls identisch. Also Trump wollte da das Atomprogramm für alle Zeiten ausgeschaltet, von dem er allerdings schon behauptet, ein Jahr zuvor hätte es ausgeschaltet. Und er wollte und will Iran klein machen. Er möchte auch vielleicht auch gerne ein Regime-Change. Ich glaube nicht, dass ihm die iranische Bevölkerung so sehr nahe steht. Im Übrigen hat er ja auch gerade gesagt, das iranische Öl wäre etwas, was er gerne hätte. Bei Bibi Netanyahu sind sehr viel klarere Ziele. Also Trump hat ja auch gesagt, ich habe aus dem Bauchgefühl diesen Krieg begonnen und ich beende ihn, wenn es in meinen Knochen ich das fühle. Also so viel zu der tieferen amerikanischen Planung. Netanyahu hatte sehr klare Ziele. Er wollte alles militärisch ausschalten und will es immer noch, will sehr gerne das hoch angereicherte Uran in irgendeiner Weise durch ein Kommando unternehmen oder durch vielleicht noch einen gezielten Angriff ins Ausland bringen. Und er will wollte die iranische Führung personell auch ausschalten. Nun muss man allerdings auch, glaube ich, da hat Netanyahu entweder Trump was Falsches erzählt oder sich auch was Falsches eingeredet. Dieser Enthauptungsschlag, Khamenei ist weg und damit ist die Regierung weg, hat sich ja als vollkommen irre herausgestellt. Es gibt die Institutionen dieses Gottesstaates, Militär-Gottesstaates, wie man inzwischen sagen muss, diese Revolutionsgarden, die haben sehr viel zu verlieren. Die haben sehr viel, nicht nur Macht, sondern auch sehr viel geschäftliche Interessen. Und die Führung ist fast, muss man sagen, auswechselbar. Wir haben immer dieses Bild gehabt, der große Religionsführer Khomeini und dann Khamenei sind so etwas wie gottgleiche Gestalten. Sie sind in Wahrheit austauschbar und hinter jedem neuen Führer jetzt stehen vier andere. Und wie wir leider sehen, die wir uns alle wünschen, einen Regimewechsel im Iran, sehen wir leider, dass das Regime eher fast gestärkt, muss man sagen, in den Institutionen jetzt aus diesem Krieg herausgehen wird. Ja, es wird der Krieg, wie Trump sagt, in 2-3 Wochen von amerikanischer Seite enden. Ich glaube nicht, dass Israel Netanyahu ihn weiterführen kann dann. Er wird dann doch ein bisschen entgegenkommen auch zeigen. In dieser Zwischenzeit wird alles bombardiert, was geht.
Dennoch heißt es, Netanyahu führt auch Krieg, um selbst an der Macht zu bleiben.
Ja, auch das. Netanyahu hat ja ein Korruptionsverfahren an der Backe und er hat Wahlen im November, glaube ich, dieses Jahres noch. Solange Krieg ist, ist er ungefährdet. Und als Kriegsherr, wenn er den Wahlkampf so führt, dass er sagt, wir haben uns als Regionalmacht nicht nur behauptet, sondern sind jetzt die entscheidende Regionalmacht, militärisch sowieso, aber auch diplomatisch. Die Iran ist keine Bedrohung mehr. Hisbollah habe ich ausgeschaltet, Hamas auch. mit diesem Wahlprogramm hat er sehr gute Chancen oder hätte er sehr gute Chancen, wiedergewählt zu werden, obwohl es auch sehr viele kritische Stimmen gibt, die sagen, er war ja doch der Hauptverantwortliche dafür, dass es diesen Hamas-Überfall, diesen mörderischen Überfall am 7. Oktober 23 überhaupt geben konnte, weil er war ja Regierungschef und als damit derjenige, der das Land beschützen musste.
Sie haben so viele Machthaber und Diktatoren während 50 Jahre Reporterleben getroffen. Und die SWR1-Hörerinnen und Hörer stellen sich auch Fragen aus Walder Stadt, Beate zum Beispiel. Und die sagt, Mensch, gibt es denn da auch vielleicht in Gesprächen mit den Machthabern ein Gefühl von Wut, also jemanden gegenüber zu sitzen, der für Völkermorde verantwortlich ist, der Menschenleben auf dem Gewissen hat und das 10.000-fach?
Ja, natürlich gibt's sie. Muss man versuchen zu unterdrücken, aber manchmal bin ich da rausgegangen und habe mir gesagt, habe ich jetzt den scharf genug angegangen und weiß der denn überhaupt, was er da tut und wie das in der Welt ankommt? Weil sehr oft leben die ja auch in einer Blase, wo sie denken, alle Welt würde sie bewundern. Merkwürdigerweise habe ich gerade letztes Jahr ein Gespräch mit dem Sekretär, mit dem Privatsekretär von Pol Pot noch führen können, von dem grausamsten vielleicht aller Diktatoren, der ja fast ein Viertel seiner Landsleute ausgerottet hat. Und das hat mich insofern so zornig gemacht, weil der keinen Hauch von Verständnis eigentlich dafür hatte, dass man Pol Pot hassen muss, dass man dieses Regime verachten muss. Sondern er hat immer nur gesagt, der meinte es doch gut, der wollte für Kambodscha das Beste. Ich war an seiner Seite und ich habe ihm gedient und alles war richtig. Übrigens hat er in der Tat dann als perfekter Sekretär die Witwe von Pol Pot geheiratet und die einzige Tochter von Pol Pot großgezogen. Und hat mir erzählt, dass Pol Pot 2 Enkelkinder hat. Hat er natürlich jetzt nicht mehr erlebt, aber wenn Sie zu dieser Wut was wissen wollen, ja, also diesen Zorn gab es und gibt es. Fürs Interview ist er nicht unbedingt der ideale Begleiter, da muss man sich ein bisschen zurücknehmen.
Ja, da beschreibe ich, denke gerade an eine Situation aus dem Buch, da waren Sie gemeinsam mit einem anderen Journalisten bei einem Gespräch mit Yasir Arafat und wie ging das aus?
Ja, also das war mein zweites Gespräch mit Arafat. Ich hatte zwei Blackouts mit Arafat. Ich war einmal in Tunis bei ihm und habe ein Interview geführt und als wir da reinkamen, es war abends, alles war aufgebaut, Mikrofon, der Fotograf fing gerade schon an, gingen die Lichter aus. Und ich dachte, ich muss jetzt nicht unbedingt dabei sein, wenn die Israelis Arafat in Tunis auslöschen, weil es sah aus wie ein Angriff, aber normaler Blackout. Andere Blackout haben wir sozusagen im übertragenen Sinne selber herbeigeführt. Das war das zweite Gespräch, da war Arafat schon Staatschef von Palästina, also PLO als PLO-Chef in Gaza. Und mein Kollege begann damit mit einer, und galt damals völlig zu Recht übrigens als korrupt, das ganze PLO war ein korrupter Haufen, die fuhren da mit BMWs durch die Gegend. Und Arafat selbst hatte auch Reichtümer, glaube ich, angehäuft. Also es war nicht das reine Revolutionäre da. Und mein Kollege fing an mit der Frage, Sie gelten doch als besonders korrupt und haben sich jetzt hier besondere Reichtümer, seit Sie wieder in Palästina sind, angehäuft. Und Arafat zögerte einen Moment und verzog so die Miene. Und dann kam nichts und dann stand er auf und ging. Und sein Presseattaché, der dabei saß, sagt, der kommt gleich wieder. Und 5 Minuten haben wir gewartet, der Presseattaché ging hektisch hinaus, versuchte Arafat einzufangen. Aber Arafat hatte einfach keine Lust mehr.
Also man kann jemanden auch verprellen mit Fragen natürlich.
Und ja, aber ich glaube nicht, dass es... Ja, aber Arafat... bin nicht sicher, wie unser Schuldanteil dazu sein sollte. Arafat war da in der Beziehung einfach nicht bereit, eine relativ naheliegende, allerdings sehr scharf gestellte Frage zu beantworten und Rechenschaft darüber abzulegen, wie die Gelder, die geflossen sind für die palästinensische Autonomiebehörde, eingesetzt werden.
Bei Arafat war es ja so, dass er sich nie lange an einem Ort aufgehalten hat, immer wieder unterwegs war. Wie Sie gerade sagen, Sie wollten nicht bei einem Angriff mit dabei sein. Wie ist das denn für Ihre Familie gewesen? Sie haben Frau und Kinder und sich immer wieder auch in solche gefährlichen Situationen zu begeben, da muss man der Familie auch hohe Anerkennung zusprechen.
Ja, wobei ich sagen muss, ich war jetzt nicht dieser klassische Kriegsreporter, der in Kriegssituationen besonders lebensgefährlich bedroht war. Diese Interviews waren jetzt mal abgesehen von von Mobutu und meinem damaligen Kongo-Abenteuer waren ja in der Regel welche, bei denen man entweder mit dem Abbruch rechnen musste oder unanständige Antworten bekam, aber eigentlich nicht besonders gefährdet war. Und in den Ländern, ja, in denen es nicht so schön war zu reisen, ja, da habe ich meine Frau immer gefragt, ob ich das darf, und sie hat mich gelassen und es war sehr großzügig. Und wir sind seit 45 Jahren verheiratet und haben einen Sohn und zwei wunderbare Enkelkinder.
Erich Vollert bei uns. Sie haben in Ihrem Reporterleben so viel erlebt. Sie schreiben Bücher, haben Krimi geschrieben und kommen hier aus Esslingen, ganz aus der Nähe. Wie ist das denn jetzt gerade für Sie, wenn Sie überall in der Welt gewesen sind, haben die Diktatoren, Tyrannen getroffen, haben auch mal über Olympische Spiele berichtet und jetzt sind Sie gerade in der Heimat?
Ach, in die Heimat zurückzukommen, ist immer schön. Und Esslingen ist ein großer Bestandteil meines Lebens gewesen. Die ganze Familie war in Esslingen. Meine Schwester war am Mädchengymnasium. Mein Vater hat am Schelzer-Gymnasium als Oberstudienrat gewirkt. Und ich bin aber nicht in diese Schule gegangen, sondern ins George-Gymnasium. Und das ist mit dem anschließenden Studium in Tübingen ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Und ich mochte die Gegend immer sehr.
Wie kam denn überhaupt das Interesse für den Journalismus auf?
Ja, ich weiß es nicht, kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Schülerzeitung natürlich und so ein bisschen. Ich weiß noch, als ich in Chemie mal eine 5 geschrieben hat und der Lehrer mich da nach vorne holte und sagte, was wollen Sie denn eigentlich mal werden? Er sagte, ich werde Journalist und Chemie brauche ich dazu nicht. Es stimmt in dem Fall, aber es war natürlich besonders blöde Antwort.
Ja, das wollte der Chemielehrer nicht hören. Nee. Ja, und wie war der Weg dann in den Journalismus?
Ja, der ging dann, also 4 Semester Tübingen studiert, Germanistik und Politik. Und dann dachte ich, muss ich eine Zwischenprüfung machen, die habe ich so mit Ach und Krach bestanden. Und dann dachte ich, müsste ich mal irgendwas anderes machen und habe mich bei der Deutschen Journalistenschule in München beworben, wo es wirklich schwierig war, reinzukommen. Mir ein Rätsel, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie ging es dann. Und dann war man in München ein Jahr, das war super, wurde man von Kollegen von der Süddeutschen Zeitung und vom Fernsehen und vom Hörfunk betreut und gelehrt sozusagen. Und das endete dann nach dem Jahr mit 2 Volontariaten, je 3 Monate. Eins beim Hörfunkfernsehen und eins bei der schreibenden Presse. Und ich war damals beim Stern 3 Monate als erster Volontär. Die wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollten, so richtig. Und 3 Monate hier beim Süddeutschen Rundfunk. Und das war insofern schon natürlich besser, weil ich da an Sendungen mitarbeiten durfte und auch mal ans Mikrofon und so. Aber ich habe dann bald gemerkt, das ist nicht meine Stärke, auch Fernsehen nicht. Schreiben lag mir sehr viel mehr und dann bin ich dann nach dem fertigen Studium, das ich übrigens als zweiten Doktorvater mit dem Intendanten des Süddeutschen Rundfunks, mit Herrn Bausch, Herrn Professor Bausch, dann meine Promotion gekriegt habe. Dann bin ich wieder nach Hamburg gegangen zum Stern und der Stern hatte damals eine Aufbruchszeit. Das war ja ein Unterhaltungsdampfer, die Zeitschrift. Aber Henry Nann hat aus dem Bauch heraus, glaube ich, entschieden, es sollte ein politisches Magazin werden und hat sich hinter die Brandsche Ostpolitik gestellt und das auch propagiert und hat dazu die besten Journalisten eingekauft. Dazu gehörte ich sicher noch nicht, aber ich kam dann auch da rein. Und die Möglichkeiten, die man beim Stern hatte, waren gigantisch.
Was geben Sie denn jungen Menschen mit, die sich heute für den Journalismus entscheiden? Was ist da besonders wichtig?
Also ich glaube insgesamt, man darf es jetzt nicht zu sauertöpfisch sagen, ist immer noch der schönste Beruf für meine Begriffe der Welt. Aber es ist schwieriger geworden. Und ich glaube, ja, Ehrgeiz, Vorbereitung auf das, was man am besten kann und sich nicht dadurch verdrießen lassen, dass alle sagen, dass man ja sowieso von der KI irgendwann abgelöst wird.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute, Erich Vollert.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.